Hab hier Schuldscheine heute. Ich habe Schuldscheine für Verheiratete. Also ich gehe mal rum. Wer ist verheiratet? Seid ihr beide verheiratet? Ach, du kriegst den nicht. So. Also du bist verheiratet, hast einen Schuldschein. Also eigentlich hat es dein Mann, ist egal. Wieder irgendwo. Ja. Schuldschein? Ja, das wirst du sehen. Hast du auch einen Schuldschein? Bitteschön. Ich glaube, ich habe noch mehr. Also es gibt noch mehr Schuldscheine. Und warum Schuldschein? Es ist heute eine Erweiterung von dem letzten Mal. Ehe. Warum Ehe? Weil es ist ein tiefes Geheimnis, sagt Paulus im Epheserbrief, die Ehe zwischen Mann und Frau. Menschen sollen sich an unsere Ehe orientieren, wenn sie sagt zum Beispiel, sie kennt es nicht. Es ist etwas Unbekanntes, wie es im Himmel ist. Das stimmt nicht, ich kenne es. Weil unsere Ehe ist oft himmlisch. Und wenn deine Ehe nicht himmlisch ist, kennst du das nicht. Deswegen muss die Ehe himmlisch sein, um es zu erkennen. Und dann ist es ein Schatten von dem, was wir haben im Himmel. Man kann es schon empfinden. Kann das sein? Und das muss ich wirklich sagen, ich würde, wenn ich das nicht so wäre bei uns, also ich sage mal so, alles was ich sage, kann ich nicht halten in meiner Kraft. Nicht, weil ich ein guter Typ bin, ich habe also Frauen überhaupt nicht auf dem Zettel von meinem alten Fleisch, außer meine Frau ist okay, das soll auch so sein. Aber ich habe gelernt, was es bedeutet, mit einer Frau ein Fleisch zu sein. Es ist etwas ganz Besonderes und Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Was ist denn das Geheimnis? Na gut, das werde ich schon mal versuchen auszulegen. Ich hoffe, dass es, ja. Man spricht oft von kollektivem Verhalten. In einer Ehe gibt es kein kollektives Verhalten, sondern es gibt ein Verhalten. In dieser Gemeinschaft hier soll es ein kollektives Verhalten geben, in der Welt kollektives Verhalten. Ohne den Heiligen Geist geht nur aus Angst, Egoismus in der Ehe, am Anfang in dem Honeymoon, die Gier, etwas Neues zu haben. Und Idealismus, der die Tendenz hat zum Fanatismus. Das heißt also, wenn ihr hier idealistisch seid, dann werdet ihr christlich fanatisch werden und das wird ein Chaos werden. So, und das Problem ist, dass manche Gemeinden gar nicht mehr begehrenswert sind, weil sie das Bewusstsein in Christus nicht haben. Das Bewusstsein in Christus ist kein religiöses Bewusstsein, das ist ein Quatsch. Das ist auch kein frommes, das ist ein frommes Bewusstsein bis zu einem gewissen Punkt. Nein, es ist ein brüderliches, liebendes Bewusstsein. Und das nimmt uns dann die Trägheit und Unfruchtbarkeit, sagt die Bibel. Und wenn wir dieses Bewusstsein nicht haben, dann ist es um uns schwer bestimmt. Und ich sage mal so, die Ehen bei den Christen sind eine Schande. Das sage ich so, wie das ist. Ich habe mal in Ignis gepredigt. Da habe ich gesagt, eure Ehen sind eine Schande. Da habe ich gesagt, Grau, was machst du denn jetzt schon wieder? Ich habe mich gesehen, das war von oben und habe gesagt, die Ehen sind eine Schande. Ich sollte eigentlich nur Zeugnis geben über die Indianer und dass ich mein Erdhaus baue. Und das sage ich, die Ehen sind eine Schande. Und jetzt sage ich, Finger hoch, wer lässt sich kreuzigen für seine Frau? Da kam nichts. Ich sage, was seid denn ihr für ein Lappeduddel? Was seid denn ihr für Männer? Die Bibel sagt aber, wir sollen unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde uns für sie hingegeben hat. Also, ergo, sollen wir unsere Frauen so lieben, dass wir uns
für sie kreuzigen lassen.
Und da kam nichts. Und da bin ich richtig ausgerastet. Und sage ich, und ihr wollt, dass eure Frauen sich euch unterordnen. Das ist ein Witz. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Guck mal, wie sie sich angucken. Ja. So, und das ist das Problem. Ich war mit Geli in verschiedenen, zum Glück in meinem Leben, ich war ja immer so ein bisschen ein Abenteurer, und wir haben gelebt in verschiedenen Formen. Und wir waren oft an unseren Grenzen. Und ich habe vor ihr an der Grenze vor ihr Achtung bekommen. Und sie hat Achtung bekommen vor mir. Und wir haben uns an der Grenze kennengelernt und lieben gelernt. Wart ihr in euren Ehen schon mal an der Grenze? Und es war in verschiedenen Formen. Wir haben zusammen gehungert im Urwald. Wir haben Dinge erlebt, über die ich nicht reden will, wo unser Leben wirklich in Gefahr war. Und das, was für uns wichtig war, war, dass wir zusammen sind. Es war uns alles egal. Geld, Ansehen, gesellschaftlicher Stand. Das war uns so egal. Wir wollten nur zusammen sein. Und das ist bis heute so, nach 41 oder 42 Jahren. Das ist immer noch so. Und es ist noch viel mehr geworden. Ich möchte mit ihr zusammen sein. Und das ist das, was Gott möchte. Und daran soll sich die Welt orientieren. Die sollen sagen, weil, wisst ihr was, das wollen wir auch. Und nicht sagen, weißt du was, die Ehen bei den Christen, naja gut, alles klar. Licht aus, ne? Und so, ne? Kein Liebespaar in dem Sinn, das noch verliebt ist. Kein Paar, das füreinander da ist. Es geht ja so weit. Dieses Bräutigam und Brautsein, das darf nicht nur sein in den Flitterwochen. Das Bräutigam und Brautsein, das ist immer. Sie ist immer noch meine Braut. Und ich bin immer noch ihr Bräutigam. Es hat sich nicht geändert, sie ist immer eine Frau. Es ist mehr. Sie ist meine Braut. Und das Bewusstsein, das brauchen wir in der Ehe. Wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, am Menschenkind, was wollt ihr denn verheiratet sein? Könnt ihr gleich vergessen. Ne? Das ist Quatsch. Ne, lasst euch scheiden. Ja, wenn das nicht da ist, ist es sowieso sinnlos. Das ist Heuchelei. Die Ehe braucht dieses Bewusstsein. Wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, vergesst es. Und dann heißt es da, rufe aus voller Kehle, halte dich nicht zurück, lass deine Stimme ertönen wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich Tag für Tag, denn sie wollen meine Wege erkennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das vom Recht seines Gottes nicht ablässt. Sie fordern von mir ein gerechtes Urteil und möchten, dass Gott ihnen nahe ist. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum tun wir Buße und du merkst es nicht? Seht an euren Festtagen und macht ihr Geschäfte und treibt alle eure Arbeiter zur Arbeit an. Obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. Das sind die Ehen. Es gibt Streit. Und man schlägt zu in roher Gewalt mit Worten, die verletzen. Und das ist der Punkt. Und dann wundern wir uns, dass in unseren Gemeinden nichts passiert. Ein tiefes Geheimnis, sagt der Epheserbrief. Und dieses tiefe Geheimnis sind tatsächlich in den Gemeinden die Ehen. Bei der Uschi, die jetzt keine Ehe mehr hat, und bei der Anche, die das auch nicht mehr hat, da ist es Jesus. Mit dem soll sie eins sein. Wir wollen unseren Frauen gefallen. Und meine Frau will mir gefallen. Paulus sieht es als negativ, ich sehe es als positiv. Ich sehe es als positiv. Also, dass es so ist. Man ist zwar geteilt, aber wenn ich meine Frau von Herzen liebe, dann steht geschrieben, dass wer eine Frau gefunden hat, hat Gottes Wohlgefallen. Ne? Das ist so, aber nur dann. Das heißt dann Sprichwörter, wer eine Frau gefunden hat, Sprichwörter 18, Vers 22, hat, wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangen vom Herrn. Und bei mir steht Glück. Hat Glück gefunden. Und alles Gute kommt von oben. Also, wer eine Frau gefunden hat, hat das Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Aber nur diese Frau, die auch eine Braut ist. Und dann geht es dann weiter, wenn man das Hohelied sieht, da kriegt man ja einen roten Kopf. Also manche möchten dieses Hohelied dann auch, also die ganz Frommen, die möchten es wirklich rausreißen aus der Bibel. Der Hohelied der Bibel, lest es mal. Ei, da brauchen wir keinen Playboy. Gell? Das ist was Schönes. Da ist es da. Wende dich, Schalomit, wende dich, damit wir dich betrachten. Was wollt ihr an Schalomit sehen? Den Lagertanz? Wie schön sind deine Schritte in deinen Sandalen, du Edelgeborene. Deine Hüften rund ist wie Geschmeide, gefertigt von Künstlerhand. Dein Schoß ist ein rundes Becken, Würzwein mangele ihm nicht. Das wollen wir nicht auslegen. Das wollen wir nicht auslegen. Aber wenn meine Frau mich sieht, dann soll es in ihr etwas bewirken, dass sie mit mir ein Fleisch wird. Ja, das heißt es da. Und wenn das das nicht mehr ist, ich kenne also Männer, also ich kenne so einen, wenn er dann keine Frau hat, dann hat er trainiert, dass er gut aussieht. Ei, da hat er gemacht und getan. Und ist ins Studio gelaufen, hat sich hübsch gemacht. Und dann hat er eine Frau gefunden und anderthalb Jahre später war er dick. Und da war er verheiratet. Hat sie erreicht. Braucht sich ja nicht mehr bemühen. Ist egal. Ich bin jetzt verheiratet, naja, die Frau läuft dann mit Lockenwickler rum und dann, wenn sie dann rausgeht, denke ich, wo geht denn die hin? Wer ist das denn? Ah, ist deine Frau. Ah, sie geht jetzt einkaufen, hat sie aber hübsch gemacht sonst. Wenn sie daheim ist, dann denke ich, Mann. Ne? Wenn sie dann einkaufen geht, denke ich, du hast eine Fremde. Ne? Ne? Und daheim läuft sie mit Lockenwickler rum und dann denke ich, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann redet er über die Burka. Ach, wie schlimm die Burka ist und so. Ja gut, aber ich kann es schon nachvollziehen. Es kommt nicht darauf an, auf die Burka, sondern was unter der Burka ist. Gell? Und da hat mal einer zu mir gesagt, der war im Zweiten Weltkrieg im Harem in Saudi-Arabien. Und da durfte auch, hat er sich gewundert, dass er da auch hineingehen durfte. Und er konnte auch mit ihnen sprechen. Die haben meistens mehrere Sprachen gesprochen, auch Deutsch und Italienisch. Da hat er sich auch gewundert. Und da war zwar eine Eunuche dabei gestanden, der aufgepasst hat. Und dann hat er manchmal gesehen, wenn so das verrutscht ist, da ist halt alles spitze. Die feinste Unterwäsche. Glaubst du nicht? Ne? Also so weit zur Burka, wenn da unter Spitze ist und alles gut ist, ist doch egal. Ein anderer muss sie ja nicht schön finden, das geht ja um dich. Ne? Und bei uns ist es so, wenn sie rausgehen, da sind sie schön, und wenn sie heimkommen, ja, werden sie immer hässlicher. Und irgendwie geht es nicht. Und das ist der Punkt, da fehlt das Bräutigam- und Brautbewusstsein. Und das ist bei mir immer noch so. Ich habe also im Keller ein Studio, da trainiere ich. Also weil ich nicht so in diese Sportstudios mag, um mich zu präsentieren, das mag ich nicht. Aber ich halte mich fit für meine Frau. Das hört sich jetzt dumm an, aber so ist es. Wenn sie mich sieht, dass sie sagt, weißt du was, so habe ich ihn geheiratet, so ist er immer noch. Und ich versuche so lange wie möglich, das zu halten, um meiner Frau, ja das, wie es da steht, da, ne, ganz so, ne. Der Schoß, also ist ein rundes Becken, Würz, Wein, Mangel ihr nicht. Und das ist halt eben dieser Punkt, wo ich dann eben sehe, dass das so sein soll. Und das sind viele eben nicht auf diesem Weg und in dieses Bewusstsein, dass eine Ehe etwas Besonderes ist. So, und dann geht es weiter. Sprichwörter. Der Segen des Herrn macht reich. Inwiefern denn? Ist der Segen, also eigenes Tun nützt nichts oder tut nichts hinzu. Was macht den Segen reich? Ist es nur Geld oder ist es auch, dass man reich ist, indem man jemanden hat, den man liebt? Und auch das ist wichtig, dass man zur Liebe kommt. Der Fluch ist aufgehoben. Die Frau wird an ihrem Mann hangen, er wird über sie herrschen. Das darf nicht in unseren Ehen sein. Herrschen in der Ehe darf man nicht. Die Frau nicht über den Mann, der Mann nicht über die Frau, sondern das soll eigentlich eins sein. Und dann heißt es da im Philipper, ich hoffe, dass ich das jetzt finde, den Herrn Philipper. So, da heißt es da, wenn es also Ermahnung und Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass er nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Das ist nicht nur gemeint in den Gemeinden, das ist speziell gemeint in den Ehen, die die Gemeinde repräsentiert. In der Gemeinde sind die Ehen im Endeffekt, die die Gemeinde repräsentieren. Wenn die Ehen in der Gemeinde nicht in Ordnung sind, hat die Gemeinde keine Repräsentanten. Das ist doch der Hammer, oder? Und ist es so, Bernd? Das ist so. Es sind einige Leute jetzt rausgegangen, ich war wahrscheinlich zu freizügig. Aber ich sage mal so, das ist mir auch egal eigentlich. Es geht darum, wie gehen wir damit um, und darüber wird nicht gepredigt. Was ist das Ziel dieser Repräsentation der Ehen in der Gemeinde? Kennt ihr das Ziel? Das steht in Micha. Und das ist halt eben der Punkt, dass wir immer wieder sehen, zu uns kommen zum Beispiel Leute, die leben dann mit uns zusammen, wie so ein junger Mann, der sich jetzt bekehrt hat. Und dieser junge Mann lebt in unserer Familie auf. Seine Mama ist gestorben im 10. Lebensjahr und er hat so gelitten. Und jetzt ist er, hat früher gekifft, hat alles Mögliche gemacht. Ich muss ihn mal mitbringen, muss ihm mal Zeugnis geben hier. Und dann war er auf dem Konzert und dann war es so, als wenn er den Herrn irgendwie empfunden hat auf der Bühne und hat dann, ich habe zu Ruben gesagt, weißt du was, Ruben, also am nächsten Tag, wenn wir jetzt daheim sind, wir waren da in Cottbus, dann lassen wir das. Wir werden, ja, wir hören auf mit der Musik. Ne? Das ist mir einfach zu, ja, es ist mir zu viel. Und dann kamen wir nach Hause und morgen sagte Udo, also da war was anderes auf der Bühne. Ich habe euch nicht gesehen, sondern da ist ein Tropfen auf mein Kopf. Er ist durch mich durch und diese ganze Last wurde mir von der Schulter genommen und ich habe jetzt das Gefühl, dass etwas anderes ist. Ich muss Jesus annehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du das. Dann hat er sich bekehrt. Und dann war das so, dass tatsächlich es wie, als wenn man einen Schalter umgelegt hätte. Der Junge, der hat gestrahlt, und er strahlt auch heute noch, hat sofort Arbeit gefunden in Harrislee, ist rumgegangen, wollte unbedingt arbeiten, vorher hat er das nie gemacht, war glücklich und ist bis heute glücklich. Und er heilt ab. Du merkst, er sagt, er will gar nicht mehr weg. Ich sage, ja, will ich denn wieder nach Berlin? Er will ja nicht. Ich sage, ja gut. Und was möchtest du? Ja, ich möchte hier bleiben. Ich sage, ja gut, okay, dann bleibst du hier. Und er fühlt sich wohl, aus dem einfachen Grunde, weil er hat ein Zuhause gefunden. Er hat eine Familie gefunden, die ihn aufnehme und eine Ehe, wo er sich dran orientieren kann. Da ist Steffi da, da ist Geli da, da ist ein Christine da, da ist Jerusha da und alle sind sie mütterlich zu ihm. Und er heilt ab. Und er, du merkst, das geht nicht durch Reden, dass er in eine Gemeinde geht, es geht durch die Gemeinschaft. Und dass die Ehe, wenn die Ehe jetzt nicht in Ordnung wäre, also im Endeffekt, meine Ehe mit der Geli, oder die Ehe von Ruben und Ann-Christine, dann würde er gehen. Weil diese Disharmonie könnte er nicht ertragen. Das braucht er nicht. Er heilt jetzt ab durch diese Harmonie, die die Ehe wirklich gibt als Schutz. So, und das ist eben der Punkt. Das ist der Punkt, den wir brauchen in den Gemeinden. Dass Ehen repräsentativ für andere Leute werden. Nicht nur im Sexuellen, das meine ich damit nicht, das gehört dazu. Wenn der Mann morgens, sag mal, abends Blumen bringt, dann denkt die Frau, na gut, ich weiß ja, was er will, wenn er Blumen bringt. Also du musst eigentlich immer Blumen bringen, sonst macht die Frau Streit. In dem Augenblick, wo du Blumen bringst, macht sie Streit, weil sie dann denkt, aha, na ja gut, das wissen wir ja. Ne? Und ich sage mal so, in der Ehe Gesetzlichkeit ist nicht von Gott. Gesetzlichkeit ist Sünde. Hast du so ein, ja, du hast, das gibt es da, Mann. Ne? So, Gesetzlichkeit ist Sünde. Da habe ich noch zwei. Hat noch jemand eine Ehe? So, komm her. Du bist auch noch verheiratet, du bist auch verheiratet. Aber das müsste ein Mann machen, okay. Ihr habt was? Du auch noch, ja. So, Gesetzlichkeit ist nicht von Gott in der Ehe. Du hast jetzt auch, das ich, da müssen wir sie machen, mal halber kommen. So, das, du auch noch? Ah ja, jetzt kommen wir so alle. Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Geben wir mal die Hälfte. Komm, dann machen wir das so. Wir teilen ja brüderlich, so ist ja egal. Komm, also. Du auch noch? Okay, ein Glück. So. Gesetzlichkeit ist nicht von Gott in der Ehe, sondern der Herr ist immer für eine Überraschung gut. Wann hast du deine Frau das letzte Mal mit etwas überrascht? Wie lange ist es her? Ja, gell? Oh. Da müssen wir mal überlegen, gell? Also damals, vor Jahren. Überrasch deine Frau. Mach ihr den Hof. Ja. Sei repräsentativ für die Gemeinde. Wenn ihr reinkommt, dann da, eine geht so, der nächste geht so, und dann gehen sie vor, dann rennen sie hin und her. Jeder will in der Kraft des Herrn gehen, aber in seiner eigenen. Ne? Versteht ihr? Das gibt es als Ehepaar nicht mehr, sondern ihr beide geht in der Kraft des Herrn. Und den Schuldschein, den kannst du nicht selber zerreißen.
dann hat Jesus zerrissen. Also da kannst du machen, was du willst. Und wenn du sagst, ich will so bleiben, wie ich bin, es gibt ja so, du darfst, gab es immer so eine Werbung. Das ist ja so eine dumme Werbung. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Du darfst. Ja? Also ist es falsch. Dann ist der Schuldschein nicht zerrissen. Wenn du sagst, ich will nicht so bleiben, wie ich bin, zerreiß diesen Schuldschein. Dann passiert etwas. Aber wenn du denkst, das ist so in Ordnung, ist alles in Ordnung. Meine Frau brauche ich nicht zu überraschen. Ne? Das ist doch alles in Ordnung. Aber der Herr ist immer für eine Überraschung gut. Und Frauen brauchen Abwechslung. Das ist so. Frauen brauchen Abwechslung. Du musst dich als Mann auf eine Frau einstellen. Und eins hat man gesagt, ein Mann kann sich selbst beherrschen. Das heißt, ein Ehemann besteht aus 99% Selbstbeherrschung und aus 1% Manntrieb. 99%. Das muss man üben. Und wenn man das tut, lebt man in der Frau und die Frau lebt im Mann. So gibt es nicht mehr Mann und Frau, sondern eins. Ein tiefes Geheimnis. Redet keiner drüber. Manche gehen dann raus, weil es ihnen jetzt vielleicht, weil sie angegriffen sind oder weil sie denken, was reden der Spinner? Unbiblische Dinge. Aber ich denke, dass das einfach wichtig ist. Und Leute, die das nicht verstehen in einer Gemeinde und die ebenso sein wollen, wie sie sind und sich nicht verändern wollen, da wird in der Gemeinde nichts passieren. Wenn das das wird nichts passieren. Da könnt ihr reden, wie ihr wollt, da wird nichts passieren. Weil das im Endeffekt der springende Punkt ist. Männer haben mit ihren Frauen wohlwollend umzugehen. Und das ist der Punkt. Und wenn Männer das nicht tun, dann ist das nicht von Gott. Könnt ihr dazu sagen, Amen. Und ich finde ja Jesus Sirach auch total gut. Muss ich mal gucken, wo ich das jetzt, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, Jesus Sirach. Das ist, ja genau, Jesus Sirach 25, Vers 1, mach das mal. Und weiter, drei Dinge gefallen mir, so. Wenn Brüder eins sind und Nachbarn sich lieb haben und wenn Mann und Frau gut miteinander umgehen. Also in meiner Übersetzung steht es schöner. Also das finde ich besser. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die da steht. Drei Dinge gefallen mir. Sie sind Gott und den Menschen angenehm. Und da heißt es Gott und den Menschen angenehm. Also den Nachbarn, die uns zuschauen, die nicht in der Gemeinde sind. Die finden das dann angenehm. Also sie fühlen sich berührt. Eintracht unter Brüder. Liebe zwischen Freunden. Mann und Frau, die einander verstehen. Das ist Gemeinde. Und nichts anderes. Frömmeligkeit, lasst es zu Hause. Gesetzlichkeit ist Sünde.
Guck mal, hast du gesehen, das kriegt Gänsehaut.
Ja. Ja, warum? Ja, weil es so ist. Das ist eine Erkenntnis. Ich lese es nochmal vor. Eintracht unter Brüder, Liebe zwischen Freunden, Mann und Frau, die einander verstehen. Halleluja. Wenn die Eintracht unter Brüder nicht da ist, Liebe zwischen Freunden es nicht gibt, dann gibt es kein Verstehen von Mann und Frau. Das ist so. Weil es ist die Grundvoraussetzung der Charakterschule Jesu. Bei Jesus wird der Charakter geschult. Es wird nicht, der Charakter bei Jesus ist intellektuell. Nicht das angelesene Wissen ohne Charakter, sondern die Charakterschule Jesu ist die Intellektualität der Gemeinde. Und wir können lesen und theologisch gebildet sein und wir die Charakterschule nicht haben, dann nützt uns das nichts. Es ist bla. Weil da gibt es wieder den Korinther 13, der das bestätigt. 1. Korinther 13, kennt ja jeder von uns, also die meisten, ich hoffe, dass es jeder kennt. Und in dem 1. Korinther 13 steht halt das ganz Wichtige, das ist nur ein ganz kleiner Satz. Wir brauchen nicht alles vorzulesen. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil. Das ist die Liebe. Wenn ich hierher komme, will ich keinen Vorteil, sondern ich komme aus freundschaftlicher Liebe zu Bernd hierher. Und diese freundschaftliche Liebe zu Bernd soll abfärben auf Jutta, auf Rolf und auf alle, die hier sind. So, und die freundschaftliche Liebe muss aber von oben anfangen, dass sie nach unten als wirklich Strom des Lebens alles durchsäuert. Wenn das oben nicht anfängt, dann ist es halt eben schlecht. Wenn ich hierher komme, aus Vorteilsgründen, ja, ich weiß nicht, was für einen Vorteil ich haben soll, aber es gibt immer Vorteile, die man haben kann. Ich komme und möchte aus freundschaftlicher Liebe zu dieser Gemeinde kommen, als Zeugnis, das Jesus in mir bewirkt hat. Und das soll leuchten über die Gemeinde durch meine Ehe, die auch eine Verbundenheit ist mit meiner Frau, die man sieht, die man fühlt und die authentisch ist. So, ich habe mal früher mal gesagt zu Freunden aus dem alten Leben, ja, wie geht's der Geli? Ich sage, mit der bin ich schon lange nicht mehr zusammen, die geht mir so auf den Wecker. Nein! Ich sage, doch, die Alte, die geht mir so auf, ne, das kann nicht sein, Udo. Ich sage, was hast du denn? Ne, Udo, das glaube ich nicht, nie im Leben. Ich sage, genau, hast recht. Ne? Das sind Leute, die Christus nicht haben. Das Erste, was sie fragen, ist, wie geht's Geli? Die sagen nicht, Udo, wie geht's dir? Wie geht's Geli? Und wenn Geli irgendwo hinkommt, dann sagt sie, beschwert sie sich auch. Und die fragen gleich, wie geht's Udo? Ja, aber warum ist es denn so? Es ist doch ein Zeugnis. Die können sich gar nicht vorstellen, dass wir beide nicht zusammen wären. Das wäre für sie ganz, 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 ganz schlimm. Und das sind unbekehrte Leute. Für die ist es noch so ein Lichtblick, so ein irgendwie in dieser komischen Welt, wo sie sich wenigstens ein bisschen dran orientieren können. Da gibt es noch jemand. Also soll man doch alles sein. Versteht ihr? Dass sie sagen, Mensch, Bernd, wie geht's Karin? Und wenn sie Karin sagt, Karin, wie geht's Bernd? Ist das schon passiert? Ja, aber warum? Weil ihr ein Lichtblick seid. Man merkt diese Fusion der Verschmelzung zweier Menschen, die man nicht machen kann. Das kann man nicht produzieren, das muss man sich wirklich von Gott schenken lassen. Um dass das geschieht. Deswegen heiratet man instinktiv, weil man das irgendwie will, weil das unser Gewissen sagt, heirate. Dann wird dein Leben sich verändern zu einer positiven Eigenschaft. Und dann heirate nicht, dass du dann genervt bist auf deine Frau. Ne, so, also das ist nicht, ich meine, das ist die falsche Heirat. Ne? Ich sage, ja, Die zwei werden ein Fleisch sein. Und wenn man fremd geht, dann gibt es dann wieder etwas, wo man dann sieht, was damit gemeint ist. Also heißt es, wer sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr. Denn es heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Hütet euch vor der Unzucht. Jede andere Sünde ist außerhalb, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Das heißt, der eigene Leib wird geschändet, wenn du mit deiner Frau, auch mit deiner Frau, nicht im Herrn umgehst. Du schändest deinen eigenen Leib, denn du sollst die Frau pflegen und hüten wie deinen eigenen Leib. Keiner hat sich selbst, die Frau ist der eigene Leib. Da gibt es auch keine Komplexe. Da gibt es gar nichts. Weil es ist ja dein Leib und rumgekehrt auch. Die Frau braucht sich vor dem Mann, ich meine, schämen insofern, dass man Anstand hat, das soll schon sein. Aber schämen in dem Sinn, dass man Komplexe hat, das soll nicht sein. Sondern die Frau soll wirklich etwas ganz Besonderes für dich sein. Und zum Beispiel Steffi hat zu mir gesagt, also wenn ich die Christenehen sehe, Udo, dann möchte ich eigentlich nicht heiraten. Wir sind jetzt 26 Jahre in Wohngemeinschaft und sie ist 26 Jahre ohne Mann oder 27 Jahre. Und sie sagt, das tue ich mir nicht an. Was ist denn das für ein Zeugnis? Und dann sage ich, guck doch uns an. Ja, das ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme. Aber das andere da, nee. Nee. Und da habe ich gedacht, Hilfe, das ist doch traurig, oder? Und wenn man darüber nicht predigt, ist es noch trauriger. Und wenn man das nicht, gut, jetzt bin ich vielleicht so weit gegangen mit dem Würzwein. Aber ich meine mal so, es ist doch wirklich so, wir können doch Deutsch reden, jeder weiß, was damit gemeint ist. Das heißt doch einfach, dass die Frau den Mann begehrt auch. Oder dass die Frau für den Mann ihm irgendwas empfindet. Das macht sie zwar nicht jeden Tag und da muss der Mann auch Rücksicht drauf nehmen, sondern es muss mal passieren, dass es so ist. Ja, und das Problem in unserer Gesellschaft ist der Stress. Und das Problem bei dem Stress ist, wenn ein Mann gestresst ist, ist er triebhaft. Wenn eine Frau gestresst ist, hat sie zu nichts Lust. Und wenn beide gestresst sind, gehen sie immer weiter auseinander und finden nicht mehr zusammen. Und die Ehe ist eigentlich durch den Stress zerstört, weil eine Frau anders empfindet bei Stress wie ein Mann. Und wenn sie zur Harmonie wiederkommen, dann ist die Ehe wieder perfekt. Und in der Ehe muss Harmonie herrschen. Und ihr müsst Nischen finden für eure Ehe, um Harmonie zu finden. Da geht man mal spazieren im Wald, Hand in Hand. Dann isst man mal abends, ihr trinkt ja Wein, vielleicht mit kerzenlichten Wein. Und zwar ist einfach nur etwas Schönes zusammen zu haben. Einfach Dinge, die einfach wichtig sind, die verloren gegangen sind. Einfach Dinge, die schön sind. Das ist einfach wichtig für eine Ehe. Und daran haltet fest. Und für mich ist immer was ganz Besonderes, wenn ich hier runterfahre. Gestern Abend kam Bernd, hat geklopft, da haben wir gerade ein Spiel gespielt. Wie heißt das Ding? Tremolo. Ja, genau. Da spielen wir beide wie so kleine Kinder Tremolo. Ne? Und freuen und ich trinke mal Tee und ich gucke sie an und ich gehe, ach, ich habe mehr Punkte wie du, ja, das werden wir mal sehen. Und dann tun wir uns so furzeln, ne? Und dann gucken wir uns wieder verliebt an, ich trinke mal Tee und sie, ja, und dann geht es. Und dann sind wir so wie kleine Kinder, heute noch, und spielen Tremolo. Tremolo. Das macht Leben froh oder was, ich weiß es nicht. Aber ich sage mal, da denke ich immer, Mensch, was für ein Film bist du da eigentlich? Ich weiß nicht, was für ein Film ich bin. Ich bin in einem Liebesfilm. Versteht ihr? Und das wünsche ich allen. Das ist kein frommes, ich habe jetzt Psalm 119 nicht gelesen mit der Geli, das ist ziemlich lang, sondern wir haben Tremolo gespielt. Ja, und sogar das ist etwas total Schönes. Und sogar das Tremolo kann einmal etwas Heiliges sein. Und der Psalm 119 kann wirklich unheilig sein. Ne? Ne? Bevor du Psalm 119, da bist du schon eingeschlafen, so, vorbei. Ne? Also so dieses ganze fromme Getue, das darf in der Ehe oft nicht sein. Findet etwas Heiliges, das kann etwas ganz Profanes sein, etwas ganz, was du denkst, sag mal, sind wir jetzt wirklich 65 und 61, was sind wir denn dann? Aber wenn du kein Kind mehr sein kannst, wenn du diese Begeisterung eines Kindes nicht mehr hast in der Ehe, Mann, Alter, dann überprüf dich, werde wieder zum Kind. Werde wieder zum Kind, denn wenn ihr nicht wie Kinder werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und das Kindsein, ich denke manchmal, man grau, also wenn mich da meine Freunde sehen würden, und trotzdem ist es schön. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Galater 3, Vers 13. Und das ist der Punkt. Wir sind befreit von dieser ganzen Gesetzlichkeit. Wir müssen das und das tun, um dass das und das passiert. Also der Herr, unser Herr ist doch kein, in Odenwald heißt es Hannebambel. Ein Hannebambel. Wisst ihr, was ein Hannebambel ist? Das ist so ein Ding, da zieht man dran und macht die Arme hoch. Ein Hampelmann, das ist ein Hannebambel. Ne? Im Odenwald heißt es Hannebambel. Und wir denken, wenn wir das oder jenes tun, dann haben wir dran gezogen und dann macht der Hannebambel, der macht dann was. Glaubt ihr? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Bitte? Wenn man Hannebambel macht. Du ziehst da dran und dann ist der, da macht es dann so oder er macht so. Das geht nicht. Hannebambel in der Ehe gibt es nicht. Oder wenn sie dann ein Hannebambel wird oder er ein Hannebambel ist, dann verlierst du die Lust, weil genau wenn du da dran ziehst, da geht's los. Und das darf nicht sein. Werdet wieder zu Kinder Gottes in der Ehe. Werdet zu Prinzessinnen und Prinzen in der Ehe. Habt eine Würde in eurer Ehe. Strahlt diese Würde aus in der Welt. Strahlt diese Würde aus in der Gemeinde. Kommt herein und sagt, ich bin verheiratet. Mit Stolz. Ich habe eine Braut und sie hat einen Bräutigam. Ist das ein Bewusstsein, was wir haben sollen, wenn wir rausgehen? Wollt ihr das so ein Bewusstsein haben? Ja. So, wenn ihr das Bewusstsein haben wollt, da haben wir einen Apostel und eine Frau, die zu dem Apostel gehört. Weil ihr diesen Schuldschein nicht zerreißen könnt. Aber, wenn Bernd damit einverstanden ist, mit dieser Predigt, überlegt es gut, dann kann er diesen Schuldschein zerreißen. Und dann ist dieser Fluch, der die Ehe belastet hat, mit Gesetzlichkeit, mit Unfruchtbarkeit, mit Trägheit gebrochen. Das sagt Udo, der alte Knochen. Ja. Und ich denke einfach, dass wir das dann tun. Ich bitte dich, Bernd, wenn du damit einverstanden bist, auch du, also ich will da nicht irgendwie da was manipulieren, dann kommt bitte nach vorne und ihr bringt diesen Schuldschein zu Bernd und Karin, weil sie im Endeffekt die Verantwortlichen vor Gott sind, vor dieser Gemeinde. Und die zerreißen diesen blöden Schuldschein. Das ist, der auf dem Schuldschein steht Sünde für die Ehe. Jeder hat so einen Schuldschein, aber gerade die Ehen sind die repräsentative Gestalt der Gemeinde. Und da müssen diese Schuldscheine zerrissen werden, um dass ihr eine Ehe führt in Freiheit in Christus. Denn wenn der Sohn frei macht, Johannes 8, Vers 36, der wird in Wahrheit oder in Realität frei sein. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Ist es so, Kinder? Halleluja. Es tut mir leid, dass ich vielleicht zu weit gegangen bin. Okay. Und ich denke einfach, wisst ihr, ich habe über dieses Problem lange nachgedacht und ich habe gelitten oft, wenn ich in die Gemeinde gehe und das Elend da sehe. Und ich sehe das in vielen Gemeinden, dieses Elend. Und wo wollen sich so junge Leute dran orientieren? Das kann doch nicht sein. Es muss doch was geschehen. Gell? Versteht ihr? Ist es so? Okay, dann Bernd, kommt von vorne und bringt eure Schuldscheine vor. Ihr Männer, auch wie die Frauen, mit Frauen, kommt vor, nehmt euch an der Hand, weil ihr seid ja eins. Das macht nichts, du machst es für sie repräsentativ, das ist kein Problem.
Vergeben, das Schuldschein ist zerrissen.
Amen.
Das Schuldschein ist zerrissen. Alles ist neu.
Amen. Bitte?
Welche Version hast du, oder? Weil du eine andere.
Einheitsübersetzung. Amen. Amen. Danke, Bernd. Halleluja. Wir sind durch. Ja, ja. Der Lorisch ist durch. Ich sage, und das ist der Punkt, der jetzt wirklich, dass er mit nach Hause nimmt, dass sich da etwas ändert. Wer möchte denn, dass sich da etwas ändert? Das möchtest du auch, gell? Jeder von uns möchte das. Ich möchte, dass es so bleibt. Ja, ne? Ich möchte, dass es so bleibt. Ne? Und wenn ich 80 bin, dass es noch so ist. Halleluja. Und das habt ihr schon mal gesehen, wo ich immer ganz berührt bin. Wenn alte Menschen sind so 80 und gehen Hand in Hand und ganz verliebt gucken sie sich so an. Und wenn du das siehst, das berührt mein Herz. Das glaubt ihr nicht, wie süß das ist. Und da denkst du mich, das sind wie kleine Kinder. Kennt ihr das? Und das, immer das berührt mein Herz. Und da will ich hin. Wenn ich mit meiner Frau, ob ich 80 werde, wenn der Herr will. Und ich gehe, dann gucke sie an. Und wir hinken dann so voreinander her und denken, Mann, was war das für eine schöne Ehe. Und du lebst in diesen schönen Erinnerungen. Und du guckst es an, guckst deine Frau so an. Mit dem Blick der Liebe. Oh! Es gibt da so einen Witz, da wird einer interviewt, der ist 75 Jahre verheiratet. Und dann fragt die, ja, sie sind 75 Jahre verheiratet, das ist ja wunderbar, das schaffen ja die wenigsten. Was war ihre schönste Zeit? Die überlegte, 5 Jahre Sibirien Gefangenschaft. Ja, 5 Jahre Sibirien-Gefangenschaft, sagt er. Das war seine schönste Zeit. Also die Ehe hat er nicht ganz so schön gesehen, ne? Nach 75 Jahren. Also so soll es nicht sein. Gell? Ne? Ja, böser Witz. Aber bei einigen sah er, ja gut, am Tag der Hochzeit, das war der schönste Tag, hat er gedacht. Dabei hat er eine gesagt, die Scheidung dann, die war eigentlich der schönste Tag in meinem Leben. Ne? Das ist natürlich oft so und das darf nicht so sein. Hier sind viele Leute, die geschieden sind. Und hättet ihr euch so eine Ehe gewünscht? Ja? Bitte? Die gute Seite hätte euch gewünscht. Und warum denkst du, dass es nicht so war? Weil die Erkenntnis nicht da war. Hast du darüber schon mal eine Predigt gehört? Hast du schon gehört von Bernd? Amen, weil er noch alle Tassen im Schrank hat. Aber wenn du einiges siehst, da hörst du sowas nicht. Da wird über Dinge geredet, das ist so kompliziert, da musst du da echt mal nochmal studieren und dann nochmal nachdenken und dann brauchst du noch 3 Wochen zum Verarbeiten. Ne? Aber Jesus sagt, wir sollen nicht mit hochtrabenden Worten dem Evangelium die Kraft rauben. Ne? Es soll jeder verstehen. Ne? So. Und wenn es der Würzwein ist. Aber das ist dann halt eben dann wirklich für einige Leute zu schlimm. Es ist nicht fromm genug. Aber es ist brüderlich und es ist Liebe. Und bei Frömmigkeit soll die Gemeinde nicht stehen bleiben. Amen.